Schon wieder.
Weißt du, schon wieder kommt alles anders als erwartet für Maria. Das war sie irgendwie schon fast gewohnt. Zusammen mit Jesus und mit den Jüngern war sie eine Woche vorher nach Jerusalem gekommen. Sie haben das Passafest feiern wollen, eigentlich so wie immer, wie sie es gewohnt waren. Und so hat sie es auch erwartet. Sie waren ja schon öfters in Jerusalem miteinander. Sie haben schon öfters miteinander Feste gefeiert. Und wie Passa geht, wusste sie mittlerweile auch. Und dann kam doch alles anders als erwartet. Auf einmal war diese Woche voller Auseinandersetzungen. Da gab es Diskussionen mit den hohen Priestern. Es gab Gefahren, man musste sich verstecken. Dann die Festnahme Jesu im Garten Gethsemane in der Nacht auf Freitag und schließlich sein Tod am Kreuz. Der kam unerwartet für Maria. Mit einem Mal war alles anders als vorher, alles anders als erwartet. Und jetzt dieser Morgen. Mit den ersten Sonnenstrahlen sind sie losgegangen hin zum Grab. Sie wollten ihm nochmal einen Liebesdienst erweisen. Salben wollten sie den Leichnam. Dafür war am Freitag keine Zeit mehr gewesen. Aber wahrscheinlich war es nicht nur das. Es war auch ein Versuch, mit ihrer Trauer umzugehen. Und erwartet haben sie, dass es ein Problem geben würde. Dieser schwere Stein am Eingang, wer soll den wegwälzen? Maria wusste, wie schwer so ein Stein ist. Sie konnte sich gut daran erinnern. Es ist gerade mal gut eine Woche her gewesen. Da stand sie schon mal an einem Grab, nämlich an dem vom Lazarus. Da hat Jesus den Jüngern befohlen, dass sie den Stein wegrollen sollen. Und sie hat gesehen, wie schwer das ist, diesen Stein von dem Grab wegzurollen. Und an diesem Morgen sind sie selber unterwegs, nur sie als Frauen. Aber es kommt alles wieder anders als erwartet. Denn als sie da hinkommen, ist der Stein schon weg. Das Grab ist offen. Das hat sie so nicht kommen sehen. Das war überraschend. Und was sie noch weniger erwartet hat, der Leichnam ist auch weg. Das ist ein österlicher Schock für Maria gewesen. Wo ist denn dieser Leichnam? Kennt ihr das, wenn Dinge anders kommen als erwartet? Du hast angenommen, es ist Frühling, aber plötzlich schneit es tagelang und wir haben Winter, wie wir es den ganzen Winter nicht hatten. Also ich habe meine Schneeschaufel schon eingepackt gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon so weit wart. War vielleicht ein bisschen naiv. Ich habe es nicht mehr erwartet. Und auf einmal kommt der Winter zurück. Das kam unerwartet. Oder du hast als die Lehrerin die Klassenarbeit ausgeteilt, deine Erwartungen, du hast dein Gefühl, was da so dabei rauskommt und dann ist die Note plötzlich ganz anders. Viel besser oder viel schlechter, je nachdem, aber ganz anders als erwartet. Oder dein Navi hat dir ausgerechnet, wie lange du für die Fahrt brauchen wirst, aber plötzlich brauchst du gar nicht so lang. Ist ganz anders als erwartet. Kommt vor. Oder du fährst mit der Deutschen Bahn und der Fahrplan sagt du, was du zu erwarten hast. Aber dann, naja, ihr könnt es euch ja denken. Vielleicht erwartet man es da schon irgendwie. Oder du gehst am Ostersonntag in die Kirche und du meinst, du hast ja deine Ruhe und plötzlich sollst du was zu deinem Sitznachbarn sagen. Oh je, solche Experimente, man singt Lieder, die du noch nicht kennst. Das hast du vielleicht auch nicht erwartet. Wahrscheinlich könnte man noch ganz viele andere Dinge aufzählen, die du in deinem Leben schon mal erlebt hast, wo du sagst, da kam was, das habe ich so nicht erwartet. Kann ja was ganz Schönes gewesen sein, was dich positiv überrascht hat, aber vielleicht auch was, was dein Leben umgekrempelt hat, was unerwartet kam und was auch schwer zu tragen war. Oder vielleicht auch Dinge, die einfach anders waren als erwartet. Gar nicht mal besser oder schlechter, sondern halt einfach nur unerwartet, einfach anders. Maria erlebt es so an diesem Ostermorgen. Sie sieht, dass der Leichnam weg ist. Das hat sie nicht erwartet. Das bringt sie erstmal durcheinander. Und die beiden Jünger, die dahergesprintet sind, die können sich das auch nicht erklären. Die gehen auch ratlos heim. Sie haben das auch nicht erwartet. Maria bleibt in dem Garten, wo das Grab ist. Und als sie nochmal hineinschaut in die Grabhöhle, da sieht sie die beiden Männer da sitzen. Die hat sie wahrscheinlich auch nicht erwartet in dem leeren Grab. Aber die sitzen da. Und als sie die beiden sie fragen, warum sie weint, da erfahren wir, was sie jetzt in dieser Situation, die so durcheinander ist, und so voller Fragezeichen ist, was sie jetzt erwartet. Nämlich, dass man ihn verlegt haben muss. Das ist ihre Erwartung. Man muss ihn weggetragen haben. Was soll es auch anders sein? Deshalb fragt sie den Mann draußen vor dem Grab, den sie für den Gärtner hält, wo er ihn denn hingebracht hat. Und als er ihren Namen nennt, Maria sagt, da erst merkt sie, dass es Jesus ist. Und das ist vielleicht die größte Überraschung an diesem Morgen. Der kam jetzt völlig unerwartet. Mit dem hat sie ganz sicher nicht gerechnet, also jedenfalls nicht lebendig. Das kann man nicht erwarten, dass da auf einmal Jesus da ist und wieder lebt. Wie kann man damit rechnen? Das gab's noch nie. Erst erkennt sie ihn gar nicht. Womöglich sieht er auch gar nicht mehr so aus, wie es von vorher so gewohnt war. Denn den Jüngern geht's an demselben Tag ganz ähnlich. Die haben sich in ihren Raum eingeschlossen, die haben Angst, die haben die Türen ganz fest zugemacht und plötzlich steht er in dem Raum an diesem Abend. Sie erschrecken und haben Angst und meinen, dass es ein Geist sei. Also sie können sich eher vorstellen, dass es ein Geist sei, als dass es der auferstandene Jesus sei. Sie rechnen nicht mit ihm, werden sonst kann durch verschlossene Türen reinkommen als ein Geist. Und erst als sie die Wundmale sehen in seinen Händen, in seinen Füßen, da begreifen sie, dass es der auferstandene Jesus ist. Die haben ihn auch nicht erwartet. Und dann kam er ganz plötzlich, völlig unerwartet. Dort, wo der Auferstandene auftritt, dort ist es meistens eine Überraschung. Zumindest ganz am Anfang kommt er unerwartet. Und jetzt kann man sagen, natürlich kommt der Auferstandene anders als erwartet. Man könnte es ja nicht erwarten, dass jemand vom Tod aufersteht, wenn man das noch nie gehört hat oder gesehen hat. Dass einer, der getötet worden ist, 2 Tage vorher wieder lebt, das kann ja keiner erwarten. Aber offenbar steckt noch ein bisschen mehr dahinter, denn offenbar ist er auch anders nicht gleich zu erkennen. Maria braucht zumindest die Stimme, die sie ruft. Die Jünger brauchen zumindest diese Wundmale, die sie sehen dürfen. Die beiden, die nach Emmaus unterwegs sind, die brauchen das Brotbrechen und auch erst dann erkennen sie ihn. Obwohl sie die ganze Zeit mit ihm gesprochen haben, mit ihm unterwegs waren, haben sie ihn nicht erkannt. Offensichtlich ist der auferstandene Jesus anders, als man ihn erwarten würde, selbst wenn man ihn kennt. Jetzt können wir mal noch ein bisschen weiter überlegen. In dem Moment, wo die Jünger oder Maria den Auferstandenen erkannt haben, wo sie verstanden haben, es ist tatsächlich Jesus und der ist wieder lebendig geworden, was erwarten sie jetzt wohl? Was sind jetzt die Erwartungen, wie es wohl weitergeht? Könnt ihr mal kurz einen Moment überlegen, was macht man denn jetzt eigentlich damit, wenn man dem Auferstandenen begegnet ist? Was erwartet man dann als nächstes? Erwarten die vielleicht, dass alles wieder so wird wie vorher? Jetzt ist er ja wieder lebendig. Also wieder zusammen unterwegs sein, von Jerusalem an den See Genezareth und zurück, immer wieder hin und her, wieder Predigten hören von Jesus, sich inspirieren lassen, die Worte, wieder Wunder miterleben, so wie es vorher war, sowas. Wünschen Sie sich, dass es wieder so wird wie früher, dass er bei Ihnen bleibt? Naja, Maria hält ihn zumindest fest, sie will ihn gern festhalten. Oder erwarten Sie von Jesus, dass er ihnen erzählt, wie es das so ist, wenn man wieder lebendig wird, wenn man aus dem Tod wieder aufwacht. Berichte aus der Grabkammer, wäre ja auch interessant, so eine Erwartung. Erzähl doch mal, wie das ist, wenn man wieder zum Leben erwacht. Es kommt, wen wundert's, ganz anders. Der Auferstandene, immer da, wo er auftritt und wo er erscheint, verschwindet er auch wieder. Er ist ganz plötzlich dann auch wieder weg. Es ist eben nicht mehr so wie vorher. Man kann ihn eben nicht festhalten. Er hält keine Predigten mehr. Er tut keine Heilungswunder mehr. Er ist nicht mehr so im Jüngerkreis dabei, wie es vorher war. Es wird anders. Die Jünger werden allein durchs Land ziehen. Immer wieder taucht Jesus auch mal auf. Für ihn sind Wände kein Hindernis, zu jemandem zu kommen. Auch Distanzen sind kein Hindernis, dass er plötzlich da ist und dann mal wieder ganz woanders. Aber so plötzlich, wie er auftaucht, so plötzlich ist er oft auch wieder weg. Der auferstandene Jesus zeigt uns, das Leben nach dem Tod ist anders, als man es erwarten könnte. Jesus ist nicht zurückgekommen in sein altes Leben. Er ist auferstanden zu einem neuen Leben. Vielleicht ist das was ganz Wichtiges heute Morgen. Jesus ist nicht auferstanden, nicht zurückgekehrt in sein altes Leben. Dann hätte er anders mit den Jüngern und mit Maria umgegangen. Dann hätten sie ihn anders erlebt. Sondern er ist auferstanden in ein neues Leben. Und das ist mir heute ein wichtiges Merkmal. Dieses neue Leben, das Jesus uns zeigt, ist anders, als man es erwarten würde. Das Leben nach der Auferstehung, das Leben nach dem Tod, ist anders als das davor. Es geht nicht einfach weiter, so wie man es von vorher kennt. Das ist das, was wir sehen, wenn wir den auferstandenen Christus anschauen, wenn wir miterleben, wie Menschen ihm begegnet sind. Ich finde, Jesus hat es eigentlich schon vorher mal in einem Bild sehr schön beschrieben, als er es in einer Rede gesagt hat. Die Jünger könnten sich an den Satz erinnert haben und vielleicht haben sie ihn nach seiner Auferstehung erst so richtig verstanden, was er gemeint hat. Und vielleicht ist auch Maria in den Sinn gekommen, als sie im Friedhofsgarten saß. Das war ja Frühling, da sprießen so die neuen Blumen. Vielleicht kommt man auch auf diese Gedanken, die Jesus vorher schon gesagt hat, als er diesen Satz gesagt hat aus Johannes 12. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Ein Samenkorn stirbt und dann danach wächst es zu etwas, was viel Frucht bringt. Jetzt bräuchte ich die Kinder nochmal. Also alle Kinder, ihr kriegt jetzt auch was. Wenn er nach vorne kommt, kriegt er was. Wer sich traut, nach vorne zu kommen, kriegt was. Kleinigkeit. Jesus sagt, was vom Weizenkorn oder von einem Samenkorn. Ich habe hier Samenkörner dabei. Jetzt dürft ihr mal eure Hand aufhalten und ich werde jedem mal eins oder mehrere Samenkörner da reintun. Das sind Samenkörner von Blumen, ja? Also Blumenkörner, sehr gut. Jeder hat ein paar? Hat schon ein paar? Okay, also jetzt dürft ihr die mal in euren Händen behalten. So, Samenkörner. Jetzt dürft ihr euch entscheiden. Wer von euch möchte gern, dass das Samenkorn immer so bleibt, wie es jetzt ist? Also wer möchte das mit heimnehmen und sagen, das soll so ein Samenkorn bleiben? Dann müsst ihr nämlich das Samenkorn gut einpacken, müsst es fernhalten von Wasser und von Licht und so, müsst es vielleicht irgendwie einschweißen oder vielleicht irgendwie einharzen oder was auch immer. Kann man machen, ja? Wenn man möchte, dass das Samenkorn ein Samenkorn bleibt. Will das jemand von euch, dass das Samenkorn so bleibt, wie es ist? Nee? Niemand? Manche Leute gehen so mit ihrem Leben um. Manche Leute wollen, dass ihr Leben so bleibt, wie es ist, und zwar immer. Und dass sie möchten eigentlich auch, dass es auch das Leben in der Ewigkeit auch so ist, wie man es jetzt schon kennt. Das soll so bleiben. Das wäre wie, wenn man das Samenkorn versucht, als Samenkorn zu erhalten. Es gibt sogar Leute, die machen da ganz schön viel dafür, die hoffen auf die Technik, dass die Technik es möglich macht, dass man irgendwann ganz lang leben kann und nicht mehr alt wird und Organe ausgetauscht werden oder was weiß ich was. Hauptsache so lang leben, wie man will. Longevity nennt sich das irgendwie, dass man möglichst dieses Leben so lang halten will, dass es kein Ende mehr gibt. Das ist ihre Vorstellung vom ewigen Leben. Ich habe euch aber Alternative. Die andere Möglichkeit ist, ich gebe euch ein Töpfle, wo Erde drin ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann euer Samenkorn da reinlegen in die Erde. Dann werdet ihr aber euer Samenkorn verlieren. Also euer Samenkorn werdet ihr dann nachher nicht mehr finden, denn wenn ihr es ein bisschen gießt und wenn es dann wächst, dann kommt da eine Blume raus. Und dann werdet ihr aber das Samenkorn nicht mehr finden. Auch wenn ihr danach grabt, wird das Samenkorn weg sein. Wer möchte denn eine Erde für sein Samenkorn? Na okay, einige, okay. Also, dann darf jeder, der möchte, mal ein Becherle mitnehmen und dürft euer Samenkorn da reinstecken. Dürft ihr auch mit dem Daumen ein bisschen reindrücken, wenn ihr wollt. Und das dürft ihr dann mit heimnehmen. Und wenn ihr es daheim gießt und ein bisschen wartet, kommt da eine Blume raus. Ich finde, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen übrigens. Ja, das finde ich auch. Finde ich auch, gell? Genau, steckt es rein. So ähnlich wie das Jesus sagt, wenn er sagt, ein Samenkorn muss in die Erde rein, ja? Er sagt sogar, das muss sterben. Und dann bleibt es nicht ein einzelnes Samenkorn, dann verändert sich's, dann wird es viel Frucht bringen. Das dürft ihr jetzt mal so mitnehmen. Ihr dürft auch da hinsitzen, weil nachher brauche ich euch Kinder nochmal. Ihr könnt auch hier vorne sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Ich brauche euch gleich nachher nochmal. Könnt ihr irgendwo hinstellen, euer Samenkorn. Natürlich ist es viel schöner, wenn eine Blume wächst aus einem Korn, als wenn man Korn konservieren würde und das erhalten wollen würde, sondern es soll eine Blume draus werden. Sagt Jesus ja auch an dieser Stelle, ja, es soll was wachsen aus diesem Korn. Und dazu muss es aber erstmal in die Erde rein und dazu muss es erstmal sterben. Jesus spricht natürlich in diesem Vers von sich selber. Schon vor seinem Tod hat er davon gesprochen, dass er in die Erde muss, gegeben werden muss, sogar, dass er sterben muss, aber eben auch, dass danach dann was wachsen kann, was Neues aufblühen kann. Das neue Leben ist anders, als das Leben vorher war. So wie eure Blume, wenn die dann wächst, die wird anders sein als das Samenkorn, das ihr jetzt gerade in die Hand bekommen habt. Die wird ganz anders aussehen. So anders ist das neue Leben, wie das Leben vorher, das alte Leben. Das Leben nach der Auferstehung ist anders als das hier. Manchmal kann man sich ja fragen, was erwarten wir eigentlich vom Leben nach der Auferstehung? Was erwarten wir eigentlich vom ewigen Leben? Hoffen wir eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist? Können wir uns das eigentlich vorstellen, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder wissen wir nicht eigentlich, dass das neue Leben ganz anders sein muss? Interessant ist, dass dieses Bild vom Samenkorn auch der Paulus mal nimmt, als er mit den Korinthern genau dieses Thema bespricht. Wie ist denn dieses Leben nach der Auferstehung, ja? Und er sagt natürlich dann auch Folgendes, da geht es um das, welchen Körper man da haben wird. Das sagt er im 1. Korinther 15 an einer Stelle. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Also wie wird es passieren? Nicht der Vorgang, sondern als was? Wie sieht es denn aus? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Was du sähst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig werden. Und was du sähst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du sähst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Und zwar jeder Samenart ihre eigene. Und dann schreibt er weiter, ein paar Verse später, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferstehen wird, was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib. Diese Verse, die lese ich bei jeder Beerdigung. Wenn ihr öfters bei Beerdigungen wart, dann habt ihr die wahrscheinlich schon so oft gehört, dass sie euch schon nerven vielleicht. Sage ich bei jeder Beerdigung, was gesät ist, ist verweslich, was auferstehen wird, wird unverweslich auferstehen und so weiter. Das genau zeigt uns Ostern. Das genau zeigt uns Christus, der aus dem Grab heraus auferweckt worden ist. Es geht weiter nach dem Tod. Es gibt eine Auferstehung, ein neues Leben. Das ist das eine, was wir an Christus sehen können. Aber das andere können wir gleichzeitig auch sehen. Das ewige Leben ist eben nicht die Fortsetzung von dem Leben, das wir kennen. Es ist ein ganz anderes Leben. Es ist anders, als man es erwarten kann. Was ist denn dann unsere Erwartung an das ewige Leben? Meinen wir, die Ewigkeit sei so, wie wir es von hier kennen? Erwarten wir, dass in der Ewigkeit auch die, die hier klein sind, dort die Kleinen sein werden? Hoffentlich nicht. Also ist meine Hoffnung. Oder hoffen wir, dass die Wichtigen von hier auch dort die Wichtigen sein werden? Erwarten wir, dass hier, wer hier besonders nah mit Jesus verbunden war, auch dort besonders nah mit Jesus verbunden sein wird? Das ist vielleicht mal eine Erwartung, da wird es ein bisschen knifflig. Das ist vielleicht auch eine bisschen entlarvende Erwartung. Hoffen wir, dass wir mit denen, die wir gut mögen, zusammen sind? Aber was ist mit denen, die man hier nicht so gut leiden konnte? Bei Beerdigungen singen wir manchmal, Amoi, singen wir uns wieder. Ja, dieses Lied, wo manche sich mit trösten, in der Hoffnung, dass man sich wieder sieht. Und natürlich kann man diese Hoffnung haben. Aber wünschen wir uns, dass das Wiedersehen so ist wie ein Wiedersehen hier? Ich frage mich oft, ist es nicht viel zu sehr so gedacht, als wäre es nach dem Tod halt so wie vorher? Manche haben auch ein bisschen Sorge vor der Ewigkeit, wenn sie hören, dass man da viel Lobpreislieder singen muss. Ewiges Lobpreislieder singen ist für manche auch anstrengend oder vielleicht nicht so die Vorstellung, auf die man sich so freut. Was ist denn unsere Erwartung an die Ewigkeit? Wenn unsere Erwartung die ist, dass die Ewigkeit so ist wie das Leben hier, dann kann ich euch von Ostern her jetzt schon sagen, es wird anders werden als erwartet. Und es ist gut so, dass es anders wird als erwartet. Ganz anders. Wir können uns ja nicht mal vorstellen, wie die Zukunft hier in ein paar Jahren aussieht. Vielleicht wisst ihr, ich habe es noch nicht so oft erzählt, aber manche wissen es vielleicht schon, ich bin großer Fan von der Filmtrilogie Zurück in die Zukunft. Finde ich mit die besten Filme, die es jeweils gibt. Es sind so Filme aus den 80er Jahren, schon ein bisschen her, wo jemand in die Zukunft reist und so. Und das fand ich ganz spannend. Vielleicht kennt ihr die auch, ich bin da neulich mal wieder drüber gestolpert. Ist super, wenn Leute von heute diese Filme von damals angucken und das, naja. Jedenfalls gab es da Filme, wo die in die Zukunft reisen, von den 80er Jahren aus. Und dann haben sie sich vorgestellt, wie 2015 aussehen wird, 30 Jahre später. Und es war faszinierend zu sehen, wie die sich gedacht haben, wie das Leben in 30 Jahren aussieht. Mit fliegenden Autos und so, von Handys war da keine Spur. Da hat man immer noch mit Fax kommuniziert und so weiter. Völlig anders, als es tatsächlich war. 30 Jahre. Und wenn ich mir jetzt überlege, 2026 ist jetzt, wie wird wohl das Leben in Hohenstein sein, 2056? Ja, vielleicht kann ich mir ein Bild machen, aber wahrscheinlich ist es viel zu sehr an dem orientiert, was ich eben jetzt kenne. Wahrscheinlich wird es ganz anders. Oder zumindest manches wird ganz anders. Eine kleine Geschichte, die ist unter Theologen sehr beliebt. Deshalb erzähle ich sie euch einfach, dass ihr sie auch mal gehört habt. Sie erzählt von zwei Mönchen. Zwei Mönche sitzen in ihrer Zelle im Kloster. Sie teilen sich diese Klosterzelle. Und sie sprechen viel über das, was nach dem Tod sein wird. Manchmal stellen sie sich auch das Leben in Ewigkeit ganz konkret vor. In allen Einzelheiten. Dann gibt es aber auch wieder Tage, wo sie an dem zweifeln und wo sie nicht genau wissen, wie wird es denn sein, dieses Leben in Ewigkeit. Und da haben sie eine Idee. Sie vereinbaren, derjenige von den beiden, der zuerst stirbt, der soll dem anderen im Traum erscheinen und ihm verraten, wie es so ist in der Ewigkeit. Er soll einfach nur eins von zwei möglichen lateinischen Wörtern sagen, weil Mönche können ja Lateinisch sehr gut. Sie machen aus, entweder soll der, der im Traum dann erscheint, Talitor sagen, das heißt, es ist so, oder Alitor, das heißt, es ist anders. Bald stirbt einer von den beiden Mönchen und in der folgenden Nacht erscheint er seinem Freund im Traum. Und der fragt natürlich ganz aufgeregt, und Talitor, ist so? Und der Verstorbene schüttelt mit dem Kopf. Dann fragt er, also Alitor, es ist alles anders. Wieder Kopfschütteln. Und dann flüstert der, der im Traum erscheint, mit einem leichten Lächeln, Totaliter Alitor. Das heißt so viel wie völlig anders, ganz anders, unvorstellbar anders, noch viel größer. Gibt schon einen Grund, warum das Geschichtle nur unter Theologen beliebt ist, ist schon klar. Aber ich habe gedacht, das bringe ich euch jetzt mal mit. Totaliter Alitor kann man sich so gut merken. Das könnt ihr vielleicht mitnehmen aus dem Ostergottesdienst. Das ist die Botschaft heute. Totaliter Alitor. Das Leben in Ewigkeit ist ganz anders. Ostern zeigt uns im Grunde das, was wir in der Jahreslosung ja auch schon haben. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Das haben wir am Freitag gehört. Am Karfreitag haben wir uns dazu schon Gedanken gemacht. Gott spricht, er macht alles neu. Und das bedeutet eben auch, er macht alles anders. Neu heißt eben nicht so wie vorher, sondern neu heißt ganz anders. Wir sind eine neue Kreatur, jetzt schon, weil wir auf das Leben vorbereitet werden, das ganz anders sein wird. Natürlich gibt es Verbindungen zu dem Leben hier, so wie es bei der Pflanze auch ist. Ja, die Blume später hat alles das, was sie hat, aus dem genommen, was im Samen schon da war. Im Samen war die Farbe schon drin, da war schon die Art der Blume drin, das war alles schon angelegt. Aber entfaltet hat sich's halt dann erst später und dann erst richtig gezeigt, was das eigentliche Leben dieser Blume ist. So ähnlich ist es bei uns auch. Das ewige Leben hat durchaus mit dem zu tun, was wir hier leben und was wir hier sind. Aber es wird dann trotzdem totaliter Alitor. Ganz anders, viel größer, als man es erwarten könnte. Und ein bisschen was verrät uns Gott selber sogar schon. In dem Vers direkt vor unserer Jahreslosung, ein Vers vorher in Offenbarung 21, im vierten Vers beschreibt er, das Leben in Ewigkeit wird ein Leben sein, ohne Tränen, ohne Leid, ohne Schmerzen. Schon das ist ja ganz anders als das Leben hier. Und es ist wunderbar anders als das Leben hier. Ein Leben ohne Schmerzen, ein Leben ohne Tränen. Da kann man sich drauf freuen. Gott macht alles neu und er macht alles gut. Vollkommen gut. Und deshalb macht Gott auch Hoffnung. Deshalb ist die Osterbotschaft eine Hoffnungsbotschaft. Keine, die uns verwirren muss, wie es Maria am Anfang war oder wie die Jünger am Anfang verwirrt waren, sondern eine, auf die wir uns freuen dürfen. Es macht Hoffnung, dass das neue Leben anders ist als das Leben hier, weil das Schwere dieses Lebens nicht mehr da ist. Es ist gut, dass das Leben in der Ewigkeit nicht einfach weitergeht wie das Leben hier, dass Schmerz und Leid dort nicht mehr sind. Das gibt Zuversicht, gerade in einer Zeit, in der man sonst auch verzweifeln könnte. Zum Glück geht's nicht so weiter, wie das alles hier ist. Ostern lässt uns über das hinausblicken, was sich im Leben in dieser Welt zeigt. Ostern macht Mut, weil es vom Neuen erzählt, weil wir seit Ostern eben nicht nur wissen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern wir bekommen auch, wenn wir auf Jesus, den Auferstandenen, blicken, einen Eindruck davon, wie das Leben nach der Auferstehung sein könnte. Was also sollen wir erwarten? Nur das, was uns unser Leben hier und unsere Erfahrung lehrt? Nur das, was wir uns denken oder vorstellen können? Das können wir erwarten, es wird aber ganz anders. Das neue Leben wird wundervoll, unvorstellbar besser. Und ich vermute mal, selbst wenn wir uns das schon vorstellen und wenn wir uns dieses Leben auch erträumen, dass Gott trotzdem noch mal was draufsetzen kann, uns noch mal ganz anders werden darf, wie erwartet. Weil das eben dazugehört zum neuen Leben, dass es ganz anders sein darf. Das Leben hier ist der nackte Same. Wenn man das nicht krampfhaft festhalten will, sondern wenn man es in die Erde gibt, dann kann daraus ein Leben sich entfalten, das jetzt schon in dir angelegt ist und es trotzdem ganz anders sein wird. Das kann jetzt schon keimen. Da kann jetzt schon was aufsprießen. Das dürfen wir jetzt schon entdecken. Und wir dürfen uns freuen darauf, wenn es seine ganze Blüte und seine volle Pracht entfaltet. Deshalb nehmt das gerne mit, diese Osterbotschaft. Und dass das jeder mitnehmen kann, kriegt jetzt auch jeder von euch, der will, ein Tütchen mit Samen, wo dieser Vers nochmal draufsteht. Und was da rauskommt, werdet ihr dann sehen. Und euch Kinder brauche ich jetzt zum Austeilen. Ihr dürft jetzt gleich Samen austeilen. Der Aaron spielt schon mal ein bisschen Musik und dann singen wir danach auch drei Loblieder am Stück, so eine Anbetungszeit. Aber während der Aaron schon mal anfängt, dürft ihr die Samentütchen jedem, der eins will. Wer keins will, muss keins nehmen. Wird auch vielleicht, ja, für die meisten wird es auf jeden Fall reichen. Es kann auch jemand hochgehen und dann könnt ihr mal jedem einfach, jeder, der sich meldet und er will, kriegt ein Tütchen Samen von euch. Dann könnt ihr diese Botschaft mitnehmen. Amen.